Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung. Und zwar kommen wir heute zum Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, nämlich Offenbarung 3, Abvers 7 bis 13. Diese Verse möchte ich jetzt vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, so viel das Sendschreiben. Dieses Sendschreiben enthält einige interessante Aspekte. Und ich denke, besonders sticht hervor neben anderen Dingen natürlich diese Zusage, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und wir hatten bereits gesehen, dass sich diese Aussage, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, auf die Trübsalzeit bezieht. Es ist also nicht irgendeine Trübsal oder Bedrängnis, denn die Bibel sagt uns ja auch, die Gemeinde muss durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist also ein prägendes Element für die Gemeinde der gesamten Zeit, der gesamten Gemeindezeit. Hier geht es um die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und das ist eben genau die Versuchung, die in der Trübsalzeit über den Erdkreis kommen wird. Und hier haben wir eben die Verheißung, dass diese Gemeinde bewahrt wird, was eben ein klarer Hinweis auf die Entrückung vor der Trübsalzeit ist. Aber nicht nur das, sondern es ist eben auch ein Hinweis, dass diese sieben Sendschreiben nicht einfach nur an damals existierende sieben Gemeinden geschrieben worden sind, sondern dass wir hier eine Vorschattierung auf die Kirchengeschichte haben, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus und sogar darüber hinaus, nämlich in Bezug auf diejenigen, die nicht entrückt werden, also nicht zur wirklichen wahren Gemeinde gehören. Wir wollen jetzt erstmal etwas sehen über die Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia von der Bedeutung her bedeutet Bruderliebe. Und wie wir sehen werden, ist das auch ein sehr treffender Name für viele Gemeinden in der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung. Auf welche Zeit bezieht sich diese Epoche? Bezieht sich Philadelphia in der kirchengeschichtlichen Auslegung? Es bezieht sich auf der Zeit verschiedener Erweckungen ab 1700, beziehungsweise manche ordnen es noch etwas früher ein, ab 1648, wo man sicher auch sehen kann, dass es schon gewisse Erweckungen gab. Und diese Zeit Philadelphia dauert natürlich an bis eben zur Wiederkunft des Herrn, wie wir auch schon davor gesehen hatten bei der Gemeinde Sardes und auch bei Thyatira. Und ein Hinweis eben darauf, dass diese Zeitspanne so lange geht, ist eben die klare Verheißung der Wiederkunft des Herrn. Die Stadt selbst, Philadelphia, wurde vom König von Pergamon, nämlich Attalus II., erbaut im Jahr 1849 vor Christus. Damit kann man sagen, es ist von den sieben Städten die Jüngste. Und den Namen dieser Stadt, ja, wählte er aus Liebe zu seinem Bruder. Eben deswegen Bruderliebe, Philadelphia. Philadelphia lag am östlichen Eingang eines Tales, wo die phrygische Hochebene begann. Und sie lag an einer Verkehrsachse, die von Smyrna nach Phrygien führte. Und die Stadt war eine missionarische Stadt, aber nicht für den christlichen Glauben, sondern für den Hellenismus. Ja, ein Ziel der Gründung dieser Stadt war, den Hellenismus in dieser Gegend bis nach Phrygien hinaus und Lydien eben zu verbreiten. Und das waren erfolgreiche Bemühungen, denn es gelang, das Lydische sozusagen zu ersetzen durch das Griechische. Also die Sprache, die starb unter anderem durch diese Bemühung aus, die lydische Sprache. Ja, es passt aber in dem Sinne natürlich auch zur Gemeinde, weil die Gemeinde selbst war eine missionarische Gemeinde, aber in dem Fall wirklich in Bezug auf den wahren Glauben. Das Gebiet von Philadelphia war ein Erdbebengebiet mit aktiven Vulkanen. Es gab im Jahr 17 nach Christus ein großes Erdbeben, was auch andere Städte betraf, aber Philadelphia wurde besonders stark davon getroffen, sodass die Einwohner nach dem Erdbeben sich nicht trauten, eine ganze Zeit lang sich nicht trauten, wieder in ihre Häuser zu ziehen, also die halt noch standen, sondern sie lebten in Hütten eine ganze Zeit lang außerhalb der Stadt. Es war auch so, dass der Kaiser einiges an Geld spendete, um diese Stadt wieder aufzubauen, und das führte zu einem Aufschwung des Kaiserkultes. Aus Dankbarkeit wurde die Stadt sogar vorübergehend umbenannt. Die Stadt war auch ein Zentrum des Weinbaus und somit war der Schutzgott der Stadt Dionysos, das entspricht dem griechischen Bacchus. Und entsprechend waren auch viele Einwohner der Stadt dem Wein ergeben, was auch verbunden war mit Ausschweifungen und allen möglichen Dingen, die Gott nicht wohlgefällig sind. Allerdings gab es eine Zeit, nämlich die Zeit des Kaisers Domitian, wo es Weizenknappheit im Römischen Reich gab. Da war Rom besonders stark betroffen, aber auch andere Gegenden. Das führte dazu, dass Domitian befahl, die Weingärten durch Weizenfelder zu ersetzen, und was den Kaiser natürlich sehr unbeliebt machte. Und dadurch wurde der Kaiserkult zurückgedrängt. Und es ging auch der Wohlstand der Stadt dadurch stark zurück. Auch in Philadelphia könnte die Gemeindegründung auf Paulus zurückgehen. Und so sehen wir auch hier die Wichtigkeit eben des Dienstes von Paulus, wo man sagen kann, dass eben ein Großteil der Gemeinden der damaligen Zeit durch Paulus und seine Mitarbeiter entstanden sind, beziehungsweise Gott Paulus und seine Mitarbeiter gebraucht hat, um ja, diese Gemeinden entstehen zu lassen. So viel eben zu Philadelphia. Und ich hatte es vorweggenommen, wofür steht Philadelphia in der prophetischen Sichtweise? Eben, ich kann sagen, entweder Anfang des 18. Jahrhunderts oder Mitte des 17. Jahrhunderts und dauert an bis zur Entrückung. Und in dieser Zeit gab es Erweckungen in Europa und Amerika und auch Missionsbemühungen in andere Kontinente, wie wir noch sehen werden. Und deswegen wird auch das Thema sein des heutigen Exkurses, nämlich Erweckung und Weltmission. Wir schauen erstmal noch ganz kurz die Zeit nach der Reformation an als Einleitung. Die Reformation hatte mit dem Aufruf eben zurück zur Schrift, beziehungsweise Sola Scriptura, die damalige Welt verändert, gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Allerdings, und das haben wir letztes Mal gesehen, wo wir die Gemeinde von Sardes betrachtet haben, Sardes bezieht sich eben auf die reformatorische Gemeinde, dass die Reformation nicht konsequent umgesetzt worden ist. Nicht in allen Bereichen gab es wirklich ein Zurück zur Schrift. Zum Beispiel in der Gemeindeform gab es kein Zurück zur Schrift. Die hierarchischen Strukturen, die man kannte von der katholischen Kirche, wurden weitgehend beibehalten. Was natürlich abgeschafft wurde, war der Papst, aber es gab weiterhin Bischöfe und so weiter. Also es gab diese hierarchischen Strukturen, die problematisch waren für eine wirklich konsequente Umsetzung des biblischen Glaubens. Dann hatten wir gesehen, in Sardes gibt es die Aussage, du hast den Namen, dass du lebst und doch bist du tot. Und das passt sehr gut auf viele Gemeinden der Reformation. Wenn wir die Zeit danach, nach der Anfangszeit auch betrachten, es war in der Anfangszeit schon so, wir hatten gesehen, dass ganze Gebiete evangelisch wurden, den Glauben des Fürsten annahmen. Und da war bei vielen Menschen nicht der persönliche Glaube an das Evangelium vorhanden. Wenn es auch vielerorts Erweckungen gab und wirklich Menschen umkehrten, waren viele nur auf dem Papier evangelisch geworden. Und diese Entwicklung setzte sich in der Zeit nach Luther fort, so dass in vielen Orten die Gemeinden tot waren. Ja, sie nahmen Gedanken der Aufklärung an, auch viele Prediger, viele Führende in den Kirchen nahmen diese Gedanken an. Und das führte natürlich letztendlich weg von Gott. Weil manchmal kommt man sich fragen, ja, ist diese Aussage, du hast den Namen, dass du lebst und doch bist du tot, nicht ein bisschen hart? Aber wenn man die weitere Entwicklung betrachtet, Sardes bezieht sich ja nicht nur auf die Anfangszeit der Reformation, sondern auf die gesamten Jahrhunderte danach, dann kann man sehen, das trifft sehr gut auf einen Großteil der Kirchen zu. Die Kirchen waren sehr offen für Gedanken der Aufklärung. Die fielen auf einen guten Boden, diese Gedanken. Es entstand aber auch eine Gegenbewegung innerhalb der Kirchen, nämlich eine Rückbesinnung auf die Reformation, die dringend nötig war, nämlich der Pietismus. Hier besinnte man sich zurück auf das Wort, wobei man sagen muss, das ist ein sehr weit gefächerter Begriff. Da gab es unterschiedliche Richtungen. Es gab dort auch radikale Richtungen, wo man offen war für Eindrücke, Prophetien und so weiter und wo es gar nicht so biblisch war. Aber es gab andere Erweckungen im Rahmen des Pietismus, die wirklich ein Zurück zur Schrift bedeuteten. Innerhalb der Kirche, die sogenannte Kirche in der Kirche. Und obwohl es vielerorts Verfolgung gab, ja, in Deutschland gab es erst ab 1848 Religionsfreiheit, in anderen Ländern war das schon früher, war es so, dass die Verfolgung nicht überall konsequent war, sodass auch Gemeinden außerhalb der Staatskirchen entstehen konnten. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen zur Reformation, parallel zur Reformation haben wir die Täuferbewegung, die knallhart von katholischer Seite und von evangelischer Seite mit dem Schwert verfolgt worden sind. Da ging es bis zu Folter und Tod, wie auch die evangelischen Kirchen die Täufer verfolgten. Und es war nicht möglich, dass wirklich Gemeinden, ja, offiziell, entstanden klar im versteckten Rahmen schon, aber es war einfach sehr schwierig. Und diese Verfolgung, die ließ in dem Sinne nach, dass man nicht sofort die Todesstrafe zu fürchten hatte, wenn man als Prediger auftrat außerhalb der Kirchen. Und so war es tatsächlich möglich, dass Gemeinden entstanden, in manchen Ländern offiziell, in anderen inoffiziell. Und es entstanden somit unabhängige Gemeinden nach dem Vorbild der Schrift, denn die Bibel lehrt uns die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde und nicht, dass die Gemeinden innerhalb von einer hierarchischen Struktur organisiert sein sollten, wo oben ein Bischof steht oder sogar ein Papst. Die Mennoniten, die schon weit vorher entstanden waren, dann kamen aber auch Baptisten auf, Kongregationalisten, die auch die Unabhängigkeit der Gemeinde betonten und so weiter. Wie gesagt, es gab Verfolgung, es war auch Gefängnis zu fürchten, aber zum Beispiel Onken, der Gründer von vielen Baptistengemeinden in Deutschland, er war dann zum Beispiel mal 4 Wochen im Gefängnis, wurde danach wieder freigelassen, eben für unrechtmäßiges Predigen und konnte dann seinen Dienst weiter tun. Dann bekam er an manchen Orten Durchreiseverbote, konnte aber noch woanders hingehen oder vielleicht unerkannt einreisen. So konnten biblische Gemeinden entstehen. Das intensive Studium des Wortes führte vielerorts dazu, dass man sowohl was das Evangelium angeht, als auch in der Gemeindeform und Taufpraxis zurück zur Schrift ging. Also Wiedertäufer hatten es ja in der Zeit der Reformation eben sehr schwer, sogenannte Wiedertäufer, weil Wiedertäufer sind keine Wiedertäufer. Wiedertäufer sind solche, die die biblische Taufe vertreten und das, was sie vorher erfahren hatten als Baby mit Besprengung, das ist keine biblische Taufe. Deswegen ist die biblische Taufe keine Wiedertaufe, sondern die wirkliche biblische Taufe. Aber die hatten es eben sehr schwer. Die mussten in der Reformationszeit und auch noch danach Angst haben um ihr Leben. Es wurde aber vielen wichtiger und wichtiger, eben ja, das auch umzusetzen, was der Herr einfach sagt, ja, sich taufen zu lassen und zu taufen. Auch das Evangelium, das vergessen war an vielen Orten, das entdeckte man wieder eben im Wort und eben auch, man entdeckte, wie biblische Gemeinde aussieht. Und dahin wollten viele zurück. Und so verbreiteten sich zum Beispiel die Baptisten in Europa und Amerika. Und die waren sehr missionarisch geprägt, wie viele solche erweckte Gemeinden in dieser Zeit. Seien es Baptisten, Methodisten, Brüdergemeinden. Onken sagte zum Beispiel, jeder Baptist ein Missionar. Und das ist biblisch. Die Bibel sagt uns, dass jeder bereit sein soll, das Evangelium zu verkündigen. Und ich denke mal, von uns stimmt dem jeder zu, was noch nicht heißt, dass jeder es so auslebt, wie er es ausleben sollte. Dann entstanden eben auch die Brüdergemeinden, die keiner Denomination angehörten oder keiner übergeordneten Organisation. Und dazu muss man jetzt natürlich auch sagen, auch bei den Baptisten wurde die Autonomie der Ortsgemeinde vertreten. Sie organisierten sich allerdings in dem Baptistenbund, der aber nicht dazu gedacht war, Anweisungen zu geben. In der Praxis war es aber dann tatsächlich so, dass das oft geschah und bis heute geschieht. Es gab da zum Beispiel eine Auseinandersetzung, die Johann Onken selbst hatte. Er sah nämlich die Gemeinden, die durch seinen Dienst entstanden waren in Deutschland, als Tochtergemeinden der ersten Gemeinde in Hamburg, die er gegründet hatte, und kam da in Konflikt mit anderen, die sagten, nein, die Bibel lehrt die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde, und dem Herrn sei Dank haben sich die anderen in dem Fall durchgesetzt. Aber hier sehen wir auch, wie ein Diener des Herrn, der vom Herrn sehr gebraucht worden ist, doch auch in bestimmten Fragen einfach falsch liegen kann. Der Herr hat dafür gesorgt, dass sich diese Wahrheit durchsetzt, in manchen Orten mehr, in manchen Orten weniger oder in manchen Gemeinden mehr und anderen weniger. Ja, noch zu den Brüdergemeinden. Es war eben die Zeit auch der immer noch heute sehr bekannten Brüder wie Georg Müller, John Nelson Darby, William Kelly und viele andere. Georg Müller, er ist für viele zum Beispiel ein großes Vorbild in Bezug auf sein Vertrauen auf den Herrn. Er hat ja im Vertrauen auf den Herrn diese Waisenhäuser gegründet und sein Prinzip war, nie jemanden um finanzielle Unterstützung zu bitten, sondern nur den Herrn darum zu bitten und zu vertrauen, dass der Herr eben dafür sorgt, dass die Kinder in den Waisenhäusern immer alles Nötige haben, was sie brauchen zum Leben. Und da hat der Herr wirklich viele Wunder getan und sein Lebenslauf ist beeindruckend und auch für mich ein großes Vorbild. Ja, und Georg Müller war eben Mitbegründer der ersten Brüdergemeinden, wie eben auch andere. Ja, wo eben das Ziel war, wirklich zurück zur Schrift, auch in der Gemeindeform zu gehen. Dann in England entstanden die Methodisten. Das waren auch erstmal erweckte Kreise innerhalb der anglikanischen Kirche. Aber auch sie wollten eben zurück zur Schrift, was dann vielerorts eben auch dazu führte, dass sie die anglikanische Kirche verließen und unabhängige Gemeinden gründeten. Weiterer Punkt, der natürlich wichtig ist, ist, dass die Bruderliebe, nämlich Philadelphia, nach biblischem Vorbild und die Verkündigung des Evangeliums, offene Tür, wie wir hier gelesen haben, ich habe eine offene Tür gegeben und die Wertschätzung und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, du hast mein Wort bewahrt, auch das wird erwähnt im Sendschreiben, waren kennzeichnend. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht Probleme gab, es gab Probleme. Ich habe zum Beispiel das mit Onken erwähnt, es gab Konflikte und das ist natürlich, solange die Gemeinde hier auf der Erde ist, wird es Probleme, Konflikte, leider auch Spaltungen geben. Das war auch in der damaligen Zeit so. Aber doch war es so, dass die Geschwister sich zusammenfanden, um gemeinsam diesem Auftrag nachzukommen, nämlich das Evangelium in die Welt zu tragen, dass sie füreinander da waren, einander geholfen haben, ja, auf ganz andere Weise, wie das in den vorher toten Kirchen der Fall war. Und deswegen diese Bruderliebe trotz allen Herausforderungen und Problemen. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass manche Spaltungen in dieser Zeit auch nötig waren, denn es gibt unterschiedliche Arten von Spaltungen. Es gibt Spaltungen, die sind unnötig, wenn man über unnötige, über unwichtige, zum Beispiel Lehren streitet oder indem man sich streitet, ja, weil man nicht miteinander auskommt. Und dadurch entsteht eine Gemeindespaltung, das ist nicht gerechtfertigt. Aber Paulus sagt, die Bewährten müssen offenbar werden. Es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden. Nämlich ganz speziell in Verbindung mit Verführung. Und die gab es auch in der damaligen Zeit. Es gab falsche Brüder, die in die Gemeinde kamen, die Gemeinden verführt haben. Und wenn ein Teil einer Gemeinde verführt ist, dann muss man irgendwann sagen, das kann man nicht mehr verantworten. Dann müssen die Bewährten eben diejenigen, die am Wort festhalten wollen, Konsequenzen ziehen. Und somit war es auch richtig, dass an vielen Orten, wo es eben nicht gelang, zum Beispiel eine Kirchengemeinde komplett nach biblischem Vorbild zu verändern und zu erneuern, dann war es natürlich richtig, dass diese Gemeinde vor Ort gesagt hat, wir gründen eine biblische Gemeinde außerhalb der Kirche. Nun kommen wir zu den großen Erweckungen. Es gab, wie gesagt, verschiedene Erweckungen. Bevor ich auf The Great Awakening eingehe, möchte ich zum Beispiel auch die Erweckung innerhalb der pietistischen geprägten Gemeinden noch kurz was dazu sagen. Ja, es gab in dieser Zeit Gemeinden, die man heute Megachurches nennen würde, ja, wo wirklich sehr viele zum Glauben kamen, sehr viele zum Herrn fanden. Und dann war es in Großstädten durchaus üblich, dass es Gemeinden mit 20.000 Mitgliedern gab. In Berlin gab es eine Gemeinde, die wuchs auf 60.000 bis 90.000 Mitglieder an. Das war ein Teil der Erweckung, die hier geschah. Das hatte natürlich auch negative Seiten, nämlich man konnte die Einzelnen nicht mehr persönlich betreuen. Ja, es konnte viele Mitlaufer geben, die aus anderen Gründen in die Gemeinde, in die Kirche kamen. Ja, es war üblich, dass zum Beispiel an einem Tag 20 Ehepaare getraut wurden. Ja, man hat dann auch versucht, dagegen zu wirken. Aber was es einfach aufzeigt, ist, dass es hier unabhängig voneinander auch Erweckungen gab. Es gab Erweckungen in Europa, in England, in Amerika. Also Gott hat auf wunderbare Art und Weise gewirkt, sodass viele wirklich zurückgefunden haben zur Schrift und gläubig wurden, gerettet wurden. Und das ist etwas einfach Wunderbares, was diese Zeit geprägt hat. Es gab natürlich parallel, ja, diese Gegenbewegung, wie zum Beispiel eben Aufklärung, ja, die eben vom Wort wegführte, aber eben gleichzeitig dieses Wirken des Herrn, wo eben dann diese Gedanken der Aufklärung abgelehnt wurden und man zurück zur Schrift kommen wollte. Und so eben auch in England und Amerika, wo das sogenannte große Erwachen, könnte man sagen, große Erweckung, finde ich besser als Bezeichnung, im 18. Jahrhundert in England und dann auch in Amerika stattfand. Und Gott gebrauchte hier Menschen wie Jonathan Edwards, George Whitfield, John Wesley und andere, um Tausende von Menschen zum Herrn Jesus zu führen. Und wenn wir da die Situation Englands anschauen, dann sehen wir gewisse Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Ja, in England gab es zu Beginn von Whitfields Wirken einen großen moralischen Verfall. Die Menschen hatten den Glauben über Bord geworfen und viele waren wirklich Trunkenbolde, waren dem Alkohol ergeben, der Unmoral ergeben. Ja, man hatte aus England die Puritaner verjagt, viele sind nach Amerika geflüchtet. Das führte zu einer vermehrten Gottlosigkeit, Unmoral, Trunkenheit, eben all diese Dinge wurden verbreitet. Die Straßen waren gepflastert mit Trinklokalen, mit Bars und so weiter und so fort. Und eben in diese Situation hinein ließ Whitfield seine Stimme erschallen und andere folgten. Da möchte ich einfach ein bisschen vorlesen von Whitfield aus seiner Biografie, weil es so eindrücklich diese Zeit aufzeigt. Also ich lese aus der Biografie von Whitfield von Benedikt Peters ab Seite 265. Einen Teil des Winters und den Frühling 1742 verbrachte Whitfield zusammen mit seiner geliebten Elisabeth in London. Kaum waren die linden Frühlingslüfte wieder erwacht, bestieg der Evangelist der freien Gnade seine Feldkanzel, während der blaue Himmel über ihm als Schallbrett diente. Während der Ostertage predigte er 6 oder 7 Mal in seiner Freiluftkathedrale, in den Moorfields und in den Mary-le-Bone-Fields. In 2 Briefen an einen Freund in Amerika hat er uns eine lebendige Beschreibung dieser Tage hinterlassen. Während mehrere Wochen hatte es mich gedrängt, dort an jenen Tagen des Jahres zu predigen, da die Kinder des Teufels ihr jährliches Treffen haben. Seit vielen Jahren werden dann von einem Ende der Moorfields bis zum anderen Buden aller Art für Marktschreier, Schauspieler und Puppentheater aufgestellt. Mit einem Herzen, das blutete vor Mitgefühl mit den Menschenmengen, die vom Satan gefangen geführt worden sind für seinen Willen, wagte ich mich am Ostermontag um 6 Uhr in der Frühe dahin, um im Namen Jesu von Nazareth ein Panier aufzurichten. Gleichzeitig betete eine stattliche Versammlung für mich. Vielleicht waren an die 10.000 Menschen da, die bereits warteten. Allerdings nicht auf mich, sondern auf die Werkzeuge des Teufels, die sie unterhalten sollten. Ich war froh zu sehen, dass ich diesmal dem Teufel zuvorgekommen war. Ich bestieg meine Feldkanzel und alsbald scharten sich fast alle um mich, während ich anfing, über diese Worte zu predigen. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, also muss der Menschensohn erhöht werden. Sie starrten, sie horchten, sie weinten. Ich glaube, dass viele ihrer Sünden überführt und im Herzen durchbohrt wurden. Alles stand in Ernst und Schweigen da. Dadurch ermutigt wagte ich mich um Mittag wieder hinaus. Und was für ein Anblick bot sich meinen Augen. Das ganze Feld schien weiß zu stehen, nicht aber für des Menschensohnes, sondern für Belzebubs Ernte. Seine Handlanger waren in Aktion. Trommler, Trompeter, Hans Wurste, Puppenspieler, Tierbändiger, Schauspieler und so weiter und so fort. Ich denke, es waren nicht weniger als 20 oder 30.000 Menschen. Meine Kanzel wurde diesmal auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt und zum Leidwesen der Schausteller lichteten sich bei ihnen schon die Reihen der Schaulustigen. Da ich erwartete, jetzt wie ein Paulus in Ephesus gewissermaßen mit wilden Tieren zu kämpfen, wählte ich als Text: Groß ist die Diana der Epheser. Ihr könnt euch denken, dass ein nicht geringer Lärm unter den Anhängern ihres Handwerks entstand und dass ich die Ehre hatte, mit einigen Steinen, mit Schmutz, faulen Eiern und Stücken toter Katzen beworfen zu werden. Meine Seele war tatsächlich unter Löwen gelegt, aber für eine Zeit schien sich der weitaus größere Teil der Menschenansammlung in Lämmer verwandelt zu haben. Das gab mir Mut, bekannt zu geben, dass ich um 6 Uhr abends wieder predigen würde. Als ich kam, sah ich, was? Tausende über Tausende mehr als vorher, die noch tiefer versunken waren in ihren unseligen Zeitvertreib, während auch einige Tausend mit Ernst warteten, das Evangelium zu hören. Dies konnte der Satan nicht hinnehmen. Einer seiner vornehmsten Diener stand auf einer großen Bühne und posaunte: Als aber die Leute mich sahen, der ich in meinem schwarzen Talar auf der Kanzel stand, rannten sie wie ein Mann zu mir herüber. Eine Zeit lang konnte ich meine Stimme erheben wie eine Posaune, und viele hörten die frohe Botschaft. Das Volk Gottes war beständig im Gebet und die Handlanger Satans erhoben in einiger Entfernung ein Gebrüll. Dann kamen sie näher und der Hans Wurst kletterte einem Mann auf die Schultern, rückte immer näher gegen die Kanzel vor, während er mehrere Male versuchte, mich mit einer langen, schweren Geißel zu treffen, wurde aber jedes Mal von der Wucht seiner eigenen Bewegungen umgerissen. Bald danach erwischten sie einen Werber, den sie mit seiner Trommel durch die versammelte Zuhörerschaft schickten. Ich gab die Weisung, man solle dem königlichen Beamten Bahn machen. Die Reihen öffneten sich, während sie ruhig hindurchmarschierten, und sie schlossen sich wieder. Als auch das fehlgeschlagen war, versammelten sich abermals ein gewaltiger Haufe auf der entgegengesetzten Seite. Sie griffen sich, eine mächtige Stange als Panier, und marschierten zügigen Schrittes auf uns zu, bis sie schon bald das äußere Ende unserer hörenden, betenden und nahe zu furchtlosen Versammlung erreicht hatten. Als ich es sah, rief ich eine Warnung und betete dann zum Anführer unserer Errettung um Beistand und Befreiung. Er hörte und antwortete, denn als sie mit ihren hasserfüllten Blicken schon ganz nahe bei uns waren, begannen sie aus mir unbekannter Ursache miteinander zu streiten, warfen ihre Stange auf den Boden und zogen ab, wobei sie jedoch eine große Anzahl zurückließen, welche, ehe wir fertig waren, sich der belagerten Gemeinschaft angeschlossen hatten. Ich denke, ich fuhr mit Beten, Predigen und Singen, denn manchmal war der Lärm zu groß, um zu predigen, an die 3 Stunden fort. Dann kehrten wir zu unserem Tabernakel zurück, meine Taschen voll mit Zetteln bußfertiger Sünder. Ich verlas sie unter dem Lobpreis und dem geistlichen Beifall der Tausende, welche sich den heiligen Engeln anschlossen und frohlockten, dass so viele Sünder auf solch unerwartete Weise und an solch unwahrscheinlichem Ort dem Teufel direkt aus dem Rachen gerissen worden waren. Also so viel diese Begebenheit, die eindrücklich zeigt, wie Gott hier den Whitfield gebraucht hat. Und es wird geschätzt, dass er Zeit seines Lebens 30.000 Predigten hielt. Und das war oft vor einer großen Menschenmenge von teilweise 20.000 Menschen. Und wir haben hier auch ein Zeugnis von einem Ungläubigen über Whitfield, nämlich von Benjamin Franklin, der ein Freund Whitfields war, aber wohl nie zum lebendigen Glauben an den Herrn kam. Whitfield hat mal gesagt, er hat für ihn gebetet, aber er hatte nie den Glauben, dass Gott ihn retten würde. Er konnte nie im Glauben für ihn beten. Und Benjamin Franklin schreibt Folgendes. Im Jahr 1739 kam Pastor Whitfield zu uns. Zuerst durfte er in einiger unserer Kirchen predigen. Da jedoch der Klerus Missfallen an ihm fand, verweigerten sie ihm bald ihre Kanzeln und er war genötigt, unter freiem Himmel zu predigen. Die Menschenmengen aus allen nur erdenklichen Benennungen, die seine Predigten hörten, waren enorm. Für mich war es ein Gegenstand interessanter Spekulation, den außerordentlichen Einfluss seiner Redekunst auf die Zuhörer zu beobachten und festzustellen, wie sehr sie ihn bewunderten, wiewohl er ihnen nicht gerade schmeichelte, indem er sagte, sie seien ihrer Natur nach halb Tier, halb Teufel. Es war wunderbar, die alsbaldigen Veränderungen im Benehmen unserer Mitbürger zu sehen. Nachdem sie gegenüber diesen Dingen zuvor gedankenlos oder gleichgültig gewesen waren, schien es, als ob die ganze Welt religiös werden wollte, dergestalt, dass man abends nicht mehr durch die Stadt spazieren konnte, ohne in jeder Straße in mehreren Familien den Gesang geistlicher Lieder zu hören. Er hatte eine laute und klare Stimme und artikulierte seine Worte und Sätze so vollkommen, dass man ihn in großer Entfernung noch hören konnte. Dies umso mehr, als seine Zuhörerschaft, und war sie noch so groß, in absoluter Stille verharrte. Also so viel ein paar Zitate von der Biografie von George Whitfield. Und ich denke, einige Biografien dieser Zeit sind wirklich sehr lesenswert und geben uns einen Eindruck über das Wirken Gottes in jener Zeit. Und diese zweite Begebenheit mit Benjamin Franklin, könnt ihr euch denken, war in Amerika, während die erste Begebenheit in England stattfand. Ja, so führte dieses Great Awakening, diese große Erweckung dazu, dass wirklich viele zu Leben erweckt worden sind, auch innerhalb von vielen toten Kirchen. Ja, zum Beispiel in der presbyterianischen Kirche war zur Zeit, wo Whitfield seinen Dienst begann, die meisten Pastoren ungläubig. Sie waren nicht gerettet. Und über die Jahre kamen viele zum Glauben, sodass diese Kirchen lebendig wurden. Und so war es auch mit anderen Gemeinden der Fall. Dann haben wir in dieser Zeit eben den Aufbruch in die Weltmission. William Carey war ein Vorreiter, kann man sagen. Er erreichte viele Menschen in Indien. Und auch über seinen Dienst möchte ich etwas vorlesen. Und zwar in dem Fall etwas aus dem Vorwort seiner Biografie. Gottes Macht befähigte Carey, ungeheure theologische, rechtliche und gesellschaftliche Vorurteile niederzuringen, und sie machte ihn sowohl zum fruchtbarsten Bibelübersetzer als auch zum gleichzeitigen Gemeindegründer der gesamten Kirchengeschichte. Durch seine Leistungen und seinen Wandel konnte er die unerbittliche Feindschaft der britischen Regierungen gegen Missionare überwinden. Der Mann, dem man einmal jegliches Predigen auf indischem Boden verboten hatte, wurde schließlich von der Regierung angestellt und beständig als dessen Ratgeber aufgesucht. Durch die unermüdliche evangelistische Arbeit von Carey und seinen Mitarbeitern konnten innerhalb von 19 Jahren nach Errichtung ihres Hauptquartiers in Serampore über 600 Menschen getauft werden. Was sie als Übersetzer und als Drucker leisteten, ist phänomenal. Innerhalb von 30 Jahren konnten sie 212.000 Bibeln, Neue Testamente und Evangelien drucken, und das in 40 verschiedene Sprachen. Die Missionare von Serampore übersetzten die Heilige Schriften in so viele Sprachen, dass Feinde in der Heimat behaupteten, diese hätten Namen von Sprachen erfunden, die gar nicht existierten. Careys Arbeit führte zur Geburt und zum schnellen Wachstum der missionarischen Anstrengungen unter allen christlichen Denominationen. Endlich wichen lange Jahre der Gleichgültigkeit und des Widerstands einer tiefen Sorge um die Evangelisation der Heidenwelt. Innerhalb von 4 Jahrzehnten nach Careys Ausreise nach Indien entstanden in Großbritannien allein 13 Missionsgesellschaften. Eine wahre Flutwelle von Missionaren segelten von den europäischen und amerikanischen Küsten ab in die entlegensten Regionen der Erde. Und aufgrund von diesem Einfluss von William Carey, von seinem Dienst und seinem Einfluss, wird er der Vater der modernen Mission genannt. Was natürlich interessant ist in dieser Zeit, ist, dass die Welt auch offen stand. Ja, es war möglich, in die entlegensten Regionen der Erde zu reisen. Es war möglich, in viele Länder einzureisen. Und das wurde eben dann auch genutzt von den Missionaren. Das ist ja heute nicht mehr so und es wird immer weniger. Immer mehr Länder erlauben es nicht, Missionaren einzureisen, sodass man heute nicht als Missionar überall hingehen kann, sondern eben sich andere Wege überlegen muss, zum Beispiel geschäftlich auszureisen und nebenbei das Evangelium zu verkündigen. Aber in dieser Zeit konnte man wirklich dann als Missionar, aber wir sehen natürlich, es gab auch erst Widerstände bei Carey, die dann überwunden wurden, konnte man im vollzeitlichen Dienst eben in ein anderes Land oder in viele Länder der Erde reisen und so das Evangelium verkündigen, und viele Menschen wurden erreicht mit dem Evangelium. Deswegen kann man wirklich von einer offenen Tür sprechen. Hudson Taylor ging nach China und nicht nur er, viele anderen folgten. Und auch da wissen wir, dass viele, viele Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kamen. Und dann David Livingstone und F.S. Arnold gingen nach Afrika und es folgten auch viele andere, um dort Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Etwas weiteres, was sehr interessant ist, ist, dass das Evangelium viele Juden erreichte in jener Zeit. Wir wissen ja, dass Luther am Anfang der Reformation wollte, dass die Juden sich der Reformation anschlüssen. Er hatte damit aber keinen Erfolg und deswegen änderte sich seine Meinung den Juden gegenüber und er tat einige schlimme Aussagen über die Juden, die nicht wirklich rühmlich sind, wie man sollte ihnen die Zunge rausschneiden oder solche Dinge. Ja, es verwandelte sich in einen richtigen Judenhass bei Martin Luther, was nicht wirklich dem Evangelium dienlich war. In dieser Zeit jetzt, in der Philadelphia-Zeit, kann man sagen, gingen wirklich viele zu den Juden, studierten ihre Schriften. Ja, ein Beispiel ist Delitzsch, das ist ein ganz bekannter Kommentator, der bis heute gelesen wird. Er kannte sich wirklich in rabbinischen Schriften aus, er kannte sich in den Hintergründen aus, in hebräischer Sprache aus und konnte so wirklich eine Brücke bauen zu den Juden und konnte wirklich in Liebe ihnen das Evangelium bringen. Und somit war das eine Zeit, in der viele Juden mit dem Evangelium erreicht wurde, eben beginnend in Deutschland und dann auch in vielen anderen Ländern. So wurde in England und in Amerika Missionsgesellschaften speziell mit dem Ziel gegründet, Juden mit dem Evangelium zu erreichen, und Gott gebrauchte das auch. Im Jahr 1900 waren ca. 250.000 Juden gläubig. das ist natürlich eine Schätzung. Man kann da nie absolute Zahlen sagen, wenn es um sowas geht. Und das passt eben auch zu der Aussage, die wir über Philadelphia lesen, dass der Herr Jesus nämlich sagt, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Eine weitere Entwicklung in dieser Zeit ist, dass man zurückfand zur biblischen Lehre über die letzten Dinge. Die Lehre der Entrückung hatte in der Zeit davor kaum eine Bedeutung. Die Kirchen hatten gelehrt, dass der Jesus irgendwann wiederkommt, dann praktisch das Ende aller Dinge ist, aber dass Jesus speziell für die Seinen erst kommt, das war in Vergessenheit geraten. Das wurde nicht gelehrt weder von der katholischen Kirche noch danach von der Kirche der Reformation. Man hat zwar schon eine gewisse Naherwartung gehabt, ja, in dem Sinne, dass man gedacht hat, der Papst sei der Antichrist und deswegen kommt jetzt bald das Ende, aber nicht in dem Sinne, dass man zum Herrn entrückt wird und bewahrt wird, sondern dass man sich auf was Schlimmes jetzt einstellen muss. Und Martin Luther hat zum Beispiel mehrmals berechnet, wann denn das Ende kommen soll. Er hat es dann irgendwann gelassen, als es nicht eingetroffen ist. Also es ist nicht so, dass Endzeitlehre keine Rolle gespielt hat, nur wenn es eine Rolle gespielt hat, war es nicht wirklich biblisch. In der Zeit, von der wir jetzt sprechen, wurde diese Lehre wiederentdeckt, zusammen auch mit der Rolle Israels in Gottes Heilsplan. Die Lehre der Kirche war, die Gemeinde hat das Volk Israel ersetzt. Warum? Weil Israel den Herrn Jesus abgelehnt hat, haben sie ihre Verheißung auf das verheißene Land eben verloren. Gott hat es ihnen weggenommen und hat alle Verheißungen, die sich auf Israel beziehen, der Gemeinde gegeben. Und somit hat die Gemeinde Israel ersetzt. Und Israel, ja, und die Juden, die es jetzt noch gibt, die jetzt noch leben, haben eigentlich keine heilsgeschichtliche Bedeutung. Da gibt es natürlich Varianten. Manche vertreten die Meinung, dass sie sich am Ende der Gemeinde anschließen werden. Die Bibel lehrt uns ganz klar zwei unterschiedliche Pläne. Ein Plan für die Gemeinde und ein Plan für das Volk Israel, nämlich, dass sie wieder gesammelt werden im Land Israel, dass sie dort eben in diese große Trübsalszeit kommen und dass sie in der großen Zeit, in dieser großen Not zum Herrn rufen um seine Wiederkunft und dass sie dann, wenn sie bedrängt werden von dem Antichristen, dass sie dann eben zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen werden. Wir können da jetzt nicht komplett drauf eingehen, aber das waren Dinge, die wurden hier wieder aus der Schrift erarbeitet. Und ein führender Bruder war John Nelson Darby, der das in der Schrift entdeckte. Und das führte auch dazu, dass man aufgrund von dieser Lehre über die letzten Dinge wieder erwartete, dass Juden nach Israel zurückgehen würden und dass das Land wieder existieren würde. Und das war in einer Zeit, wo das noch in keinster Weise sichtbar war. Es gab keinen Trend der Juden zurück nach Israel. Aber aufgrund von dieser biblischen Wahrheit hat man diese Voraussage machen können, das wird passieren. Ja, die Zeit wird bald kommen, dass das passiert. Und so ist es auch geschehen. Ja, es gab dann den Zionismus, eine große Rückkehrbewegung in das Land. Und es war eine Bewegung, die keine self-fulfilling prophecy war. Ja, es war nicht so, dass Christen damals gesagt haben, jetzt bringen wir sie zurück, weil das muss ja geschehen, sondern die Zionisten, die waren nicht mal rabbinisch geprägt, die waren weltlich geprägt. Ja, das war eine weltliche Bewegung und das zeigt umso mehr, wie Gott seinen Plan erfüllt. Denn Gott hat es genauso vorausgesagt. Er hat nämlich vorausgesagt, wenn die Juden zurückkehren ins Land, werden sie im Unglauben zurückkehren und nicht im Glauben. Es wird dann später eine zweite Rückkehr im Glauben geben, aber eben nach dieser großen Trübsalszeit. Dann eben die Unmittelbarkeit der Wiederkunft des Herrn spielte vorher keine so große Rolle. Ja, man erwartete nach gewissen Falschberechnungen natürlich nicht mehr die Unmittelbarkeit der Wiederkunft, also die unmittelbare Wiederkunft des Herrn. Das wurde wieder ganz gegenwärtig, ganz real. Und so passt auch die Zusage Gottes an die Gläubigen von Philadelphia, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, sehr gut kirchengeschichtlich eben in diese Zeit. Und dazu muss man sagen, wenn auch der Höhepunkt von Philadelphia kirchengeschichtlich in dieser Zeit liegt bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, dauert Philadelphia weiter an, bis in die heutige Zeit, bis zur Entrückung. Nur dieser Höhepunkt ist natürlich überwunden. Was aber nicht bedeutet, dass es heute keine Philadelphia-Gemeinden mehr gibt. Ich denke, jede biblische Gemeinde sollte danach streben, Philadelphia als Vorbild zu haben und sich korrigieren, wenn Dinge eben nicht so sind, wie sie jetzt hier zum Beispiel über die Philadelphia-Gemeinde gesagt werden. Denn in Bezug auf die Philadelphia-Gemeinde gibt es keinen einzigen Tadel, keine einzige Ermahnung. Und wir werden das noch weiter betrachten, wenn wir dann das nächste Mal Vers für Vers durch dieses Sendschreiben durchgehen. Für heute, was können wir lernen? Manche von den Dingen, die ich jetzt sagen werde, darauf werden wir nochmal zurückkommen. Erstmal, es ist eine Zeit von Erweckung. Deswegen auch heute betet für Erweckung. Betet darum, ganz persönlich für euch, dass Gott Begegnungen mit Suchenden schenkt, also mit Menschen, die ein vorbereitetes Herz haben, um ihnen das Evangelium zu bringen. Er nutzt die Zeit, die bleibt, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir diese Entwicklung sehen, dann sehen wir die Tür für die weltweite Verbreitung des Evangeliums. Die war mal offener. Die schließt sich nach und nach. Deswegen nutzt die Zeit, die ihr habt, um eben das Evangelium zu verkündigen. Praktiziert Philadelphia, Bruderliebe. 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und Galater 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, wenn wir diese beiden Aussagen lesen, dann sehen wir, Bruderliebe geht darüber hinaus, dass man zweimal in der Woche oder auch mehr die Versammlung besucht. Um Bruderliebe zu praktizieren, muss man sich ausstrecken nach dem Bruder, nach der Schwester, Zeit miteinander verbringen, schauen, wo sind die Nöte, wo sind die Anliegen, wo kann man helfen, wo kann man anpacken. Wahrer Glaube bedeutet nicht, regelmäßig die Versammlung zu besuchen. Die Bibel sagt uns klar, wir sollen regelmäßig die Versammlung besuchen. Verlasst eure Versammlung nicht, sagt uns ganz klar der Hebräerbrief. Aber es geht Hand in Hand mit dem Gelebten, mit der praktischen Umsetzung des Glaubens, nämlich aneinander Gutes zu tun. Und hier sagt Paulus, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Wir kommen auf diesen Aspekt noch zurück. Und dann lebt in der beständigen Erwartung unseres Herrn, denn er kommt bald. Und lasst uns ihm freudig zurufen, komme bald, Herr Jesus. Amen.